Für viele Unternehmer ist Unternehmersein etwas Einmaliges. Sie gründen einmal, sie übernehmen es einmal von ihren Vorgängern oder sie übergeben einmal ihr Lebenswerk an die nächste Generation. Dadurch entsteht eine sehr persönliche, aber auch subjektive Sichtweise auf Unternehmensnachfolgen. Mein heutiger Interviewgast hat jedoch mehrere tausend Unternehmensverkäufe pro Jahr im Blick. Dadurch bekommt er nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema Unternehmensnachfolge. Zumindest auf den Teil, der sich außerhalb der klassischen Familiennachfolgen abspielt. Ich spreche heute mit Kai Hesselmann, Co-Founder von Deal Circle und mittlerweile auch Betreiber der DUB, der Deutschen Unternehmensbörse. Kai hat einen spannenden Blick von oben auf die Nachfolgen und vor allem auf die Nachfolgen, bei denen Unternehmen ver- oder gekauft werden. Wir sprechen aber auch darüber, welche Hausaufgaben ein Inhaber möglichst frühzeitig erledigen sollte, um sich und sein Unternehmen auf eine Nachfolge vorzubereiten. Schnall dich an auf das Gespräch mit Kai Hesselmann. Ich denke, egal in welcher Nachfolgesituation du gerade steckst, da ist auf jeden Fall was für dich dabei. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup, ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Hi, guten Morgen.
Moin, hallo.
Stell dich doch einmal vor, was machst du, wie kommst du dazu, was müssen die Hörer vorab schon über dich wissen?
Also vielen Dank erstmal für die Einladung und ich bin Kai Hesselmann, ich bin einer der Gründer von Deal Circle und Inhaber der deutschen Unternehmerbörse dub.de. Und was mache ich? Wir können das sicherlich nachher noch ein bisschen vertiefen, aber ganz übergeordnet beschäftige ich mich mit dem Thema Unternehmensnachfolge und zwar ganz konkret damit, Unternehmensverkäufer und Käufer zusammenzubringen. Über viele verschiedene Kanäle, aber so bei diesem ersten Schritt, Unternehmensnachfolgen gängig zu machen, zu unterstützen und die Parteien erstmal an einen Tisch zu bekommen.
Ja, das klingt spannend. In Anbetracht der vielen Betriebe, die Nachfolger suchen, sicherlich eine sinnvolle Plattform, die ihr da aufgebaut habt. Wie kam es denn dazu? Deal Circle gibt es jetzt seit 2018. Was dich dazu veranlasst, dafür ein Unternehmen zu gründen? Was hast du vorher gemacht, was dich dazu gebracht hat?
Ich habe in den letzten, man klingt immer so alt, wenn man das sagt, aber letzten mehr als 20 Jahren, bald 25 Jahren, so in allen Bereichen vom Markt für Unternehmensnachfolgen, Unternehmenstransaktionen gearbeitet. Das ging los bei Siemens auf der Corporate-Seite, habe dabei also in jungen Jahren nach dem Studium bei größeren Carve-Outs und Konzernverkäufen ein bisschen mitwirken dürfen und mal reinschnuppern dürfen. War danach 6 Jahre lang bei PwC auf der Beraterseite für Unternehmenstransaktionen. Von da aus ging es auf die Private Equity Seite, war 6 Jahre lang Partner von einer mittelständischen Beteiligungsgesellschaft und darüber kam dann auch irgendwann das Problembewusstsein, nenne ich es mal, und dann auch die Idee für die Gründung von Deal Circle. Und ganz konkret ging es dabei damals darum, dass ich neben den Direktinvestitionen bei dem Fonds den Hut auf hatte für das Thema Deal Sourcing, wie man das auf der Investorenseite so nennt, irgendwie laufend im Kontakt bleiben mit Maklern aus dem Markt, mit M&A-Beratern, um erstmal mitzubekommen, wo stehen überhaupt Unternehmensnachfolgen an, wo kann man investieren. Und das haben wir damals sehr, sehr strukturiert gemacht, mit großen Besuchsplänen und mit Coverage-Plänen, wer wann mit wem wie spricht. Und dabei wurde sehr, sehr oft das Problem an uns herangetragen, dass gerade bei sehr kleinen Unternehmensverkäufen, dass für die Verkäuferseite wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist, passende Käufer, passende Interessenten an den Tisch zu bekommen. Damals war es noch deutlich mehr Blackbox wie heute, aber trotzdem ein Problem, das dazu führte, dass sehr, sehr viele Unternehmensnachfolgen eben scheitern, weil einfach keine passenden Interessenten erstmal aufgetan werden können. Und das wollten wir damals ein bisschen besser verstehen, haben dann recht viele Interviews geführt. Also wenn ich von wir spreche, ist es ein Mitgründer und ich. Und ja, so haben wir dann damals versucht, das ein bisschen genauer zu verstehen und daraus dann im Grunde nachher die Geschäftsidee für Deal Circle geboren.
Heißt, ihr mischt quasi nicht direkt in das Nachfolgevorgehen ein, sondern ihr stellt Kontakt her zwischen Verkäufern und M&A-Beratern oder Käufern und M&A-Berater?
Genau. Also wir selbst sind nicht M&A-Berater. Wir selbst sind nicht Nachfolgeberater. Also wir selbst sind nicht in der Rolle, dass wir als Mediator oder als Moderator die Gespräche mit begleiten, sondern du hast es richtig gesagt. Unser Fokus liegt darauf, datengestützt und über viele verschiedene Kanäle passende Parteien zueinander zu bringen. Und das sind in der Tat auf der einen Seite alle Arten von potenziellen Erwerbern. Das können strategische Käufer sein entlang der Wertschöpfungskette vom Unternehmen, das verkauft wird. Es können Investoren sein, Finanzinvestoren, aber auch vermögende Familien als Family Office, die investieren. Aber natürlich auch, und das ist vor allen Dingen für uns ein extrem relevantes Feld, viele, viele tausend Privatpersonen, die eben auf der Suche sind nach Unternehmensnachfolgen, die gerne Unternehmensnachfolgen antreten würden und dann über uns mit der Verkäuferseite in Kontakt treten. Und genau, auf der Verkäuferseite sind es im Grunde beide Seiten, sowohl der M&A-Berater, der das Nachfolgemandat begleitet, aber eben in ganz vielen Fällen auch der Unternehmensinhaber direkt, der dann mit uns zusammenarbeitet.
Okay, also seid ihr, wenn ich es jetzt ein bisschen überspitze, sowas wie Tinder für Unternehmensverkäufe.
Das stimmt. Das Hamburger Abendblatt hat mal über uns geschrieben, wir sind das Parship für Unternehmensverkäufe. Ja, so, ja. Aber das trifft es ganz gut. Und genau, sind im Grunde die Matchmaking-Plattform, versuchen die beiden Parteien zum ersten Date zu bringen. Aber alles, was nach dem ersten Date geschieht, das müssen dann eben die handelnden Personen ohne uns hinbekommen.
Okay. Und du hast gerade schon gesagt, typische Nutzer, das sind also Leute, die ihr Unternehmen veräußern wollen oder jemanden beauftragen, das zu tun, oder eben die alle Arten von Leuten, die Unternehmensbeteiligung oder wahrscheinlich komplette Unternehmen übernehmen wollen.
Ja, genau. Und das Problem resultiert im Wesentlichen daher, dass es für die Verkäuferseite sehr, sehr, sehr schwierig ist, einen passenden Käufer zu finden. Auch da, wo ein Berater dazwischen geschaltet ist. Es liegt im Wesentlichen daran, und ich hole ein bisschen auf, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Gerade auf der Beraterseite bei sehr, sehr kleinen KMU, also wenn wir von Unternehmenskaufpreisen von 1 Million Euro plus minus sprechen, sind es meistens professionelle Beratungshäuser, die wissen, wie man Unternehmen verkauft, die aber einfach wegen der Unternehmensgröße keinen klaren Branchenfokus herausarbeiten können. Das heißt, es gibt wenige Berater, die in dieser Größenordnung agieren, die zum Beispiel nur IT-Systemhäuser verkaufen oder die nur Digitalagenturen verkaufen oder nur Metallverarbeiter oder welche Branche auch immer. Die meisten Berater, die mit uns zusammenarbeiten, und die meisten Transaktionen laufen über Berater, was ich auch immer empfehlen würde, einen Berater mit reinzunehmen, der dann die Prozesse mit moderiert. Können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber die meisten Berater, die eben in der Größenordnung agieren, wie gesagt, sind branchenagnostisch und haben damit zwar eine funktionale Kompetenz, die wissen, wie man Unternehmen verkauft und wie sie dem Inhaber dabei helfen können, haben aber nicht in jeder Branche ein bestehendes Netzwerk mit passenden Kaufinteressenten. Ja. Das heißt, der Berater hat vielleicht heute ein Verkaufsmandat für ein Pflegeheim und in 3 Monaten für einen Metallverarbeiter und in 6 Monaten für eine Digitalagentur und in 9 Monaten für einen Tischlereibetrieb. Mhm. Der Verkaufsprozess als solcher, der ist immer relativ ähnlich. Und darüber kann der Berater auch einen großen Mehrwert bringen und Know-how mit reinbringen. Die Käufergruppen, wie gesagt, variieren extrem stark. Und der Berater muss im Grunde jedes Mal wieder bei Null anfangen zu recherchieren, wer könnten die passenden Erwerber sein für dieses Unternehmen, das zum Verkauf steht. Die Privatpersonen kann man sowieso kaum öffentlich recherchieren. Ja. Die muss man über Plattformen suchen und finden. Aber auch auf Seiten der strategischen Käufer gibt es natürlich eine gigantische Bandbreite. Derjenige, der einen Tischlereibetrieb kauft, ist nicht derjenige, der ein Pflegeheim kauft. Deswegen müssen die Berater eben jedes Mal bei Null anfangen zu recherchieren. Es gibt natürlich Unternehmensdatenbanken, die man dafür nutzen kann. Die sind in der Regel relativ teuer und meistens reicht dann auch nicht eine Datenbank, sodass dann schnell auf der Beraterseite man bei mittleren 5-stelligen Lizenzgebühren für diese Datenbanken im Jahr liegt. Okay. Ja. Und das erlaubt sich natürlich ein Kleinstberatungshaus nicht. Und von Kleinstberatungshäusern sprechen, haben wir viele, viele Einzelkämpfer, die im Markt unterwegs sind oder Kleinstorganisationen, die so ein Budget einfach nicht aufbringen können, um dann die ganzen teuren Datenbanken sich zu leisten. Zusätzlich, auch wenn man über eine teure Datenbank vielleicht sehen würde, welche 50 Metallverarbeiter aus der Region eventuell in Betracht kommen, hat man immer noch nicht die relevanten Ansprechpartner, man hat nicht die Kontaktdaten der Ansprechpartner, man hat nicht den Zugang, um dann auch die Projekte dort platzieren zu können. Und ja, Entschuldigung?
Also das heißt, ihr helft denen quasi ein, ich sag mal, temporäres Netzwerk oder über euer Netzwerk kompensiert ihr das, was die Berater nicht an eigenem Netzwerk haben.
So kann man es ganz gut beschreiben. Und wir profitieren eben davon, dass mittlerweile so gut 500 Beratungshäuser mit uns zusammenarbeiten für die Vermarktung von ihren Transaktionen. Das heißt, die meisten unserer Nutzer auf der Beraterseite haben im Jahr plus minus 5-6 Transaktionen, die sie vermarkten. Dadurch, dass aber einige 100 Berater mit uns zusammenarbeiten, haben wir als Deal Circle jedes Jahr zwischen 2.000 bis 3.000 Unternehmensverkäufe, die über uns und über unsere Kanäle vermarktet werden. Und dadurch haben wir dann eben nicht einen Metallverarbeiter im Jahr, sondern 50 oder 80. Und dazu nochmal 50 Pflegeheime und nochmal 30 Digitalagenturen. Und der Berater, der uns morgen erstmalig nutzt für die Vermarktung von einem Unternehmensverkauf, profitiert eben von den Daten, die wir seit unserer Gründung, seit nun knapp 8 Jahren gesammelt haben und von den vielen, vielen Transaktionen, die seitdem über uns vermarktet worden sind. Das heißt, der Berater, der morgen erstmalig an uns herantritt und sagt, folgendes Verkaufsmandat, folgendes Unternehmen, folgende Branche, das sind die Eckdaten, wer könnten die Käufer sein, bekommen von uns mehr oder weniger auf Knopfdruck eine passende Käuferliste mit, je nachdem wie selektiv oder je nachdem wie breit der Inhaber auch die Vermarktung haben möchte, zwischen 20, 50, 80 oder auch 200 Namen von potenziellen Erwerbern auf der Liste, wo wir überall die relevanten Ansprechpartner kennen, wo wir die Kontaktdaten haben. Und darüber können wir dann eben sehr, sehr schnell der Verkäuferseite helfen, in Kontakt zu treten zu den passenden Käufern, weil wir einfach große Netzwerkeffekte dadurch aufbauen können, dass wir für sehr, sehr viele Beratungshäuser agieren. Für die Käuferseite sind wir damit sowas wie eine Art, man kann es abstrakt formulieren, eine Art Meta-Deal-Sourcing-Tool, weil wir eben die Verkaufsmandate von einigen hundert Beratern zugänglich machen, die Deals vorstellen, je nachdem, wie sie eben zum eigenen Suchprofil passen.
Und ich habe da jetzt auch mal bei euch reingeklickt. Also tatsächlich ist ja wirklich wie so eine Dating-Börse, sag ich mal. Ich brauche mein eigenes Profil, damit klar ist, ich bin eine echte Person und ich habe da irgendwie treibe da keinen Schindluder mit irgendwelchen Kontaktdaten. So, und dann nehme ich da Kontakt über euch auf. Und dann seid ihr eigentlich aus dem einzelnen Übergabethema schon wieder raus, in dem Moment, wo wir die direkt miteinander Kontaktdaten ausgetauscht haben.
Genau, also vielleicht dafür auch, um den Bogen ein bisschen aufzumachen. Wir haben im Grunde zwei Kanäle, wie man als Käufer über uns Transaktionen sehen kann. Und ich trenne es mal ganz grob zwischen der Plattformseite, wo dann eben unter anderem die Deutsche Unternehmerbörse hineinfällt, und auf der anderen Seite die, ich nenne es mal Deal Circle-Seite. Ja. Bei der Deutschen Unternehmerbörse oder auch bei unserer anderen Plattform Amber ist es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Das heißt, das ist im Grunde eine Art schwarzes Brett, eine Art Marktplatz für Unternehmenstransaktionen, und die Verkäuferseite kann direkt inserieren, und wir versuchen eben auf der Käuferseite die Transaktionen so breit auszuspielen, dass sie eben möglichst alle relevanten Käufer sehen und dann eben direkt Kontakt aufnehmen können und dann auch direkt eben in den Austausch treten. Das heißt, da sind wir im Grunde, also da liegt unsere Kernarbeit darin, einfach eine hohe Reichweite aufzubauen von dem Marktplatz als solchem und eben sicherzustellen, dass möglichst viele Käufer und auch Verkäufer in dem Marktplatz agieren. So im ersten Schritt. Im zweiten Schritt geht es natürlich darum, auch die Features von der Plattform immer weiter auszubauen. Da haben wir ganz viele Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Da kann ich auch später noch was zu erzählen. Aber im Grunde ist es darauf dann beschränkt. Das heißt, die Parteien finden über die Plattform zusammen und wir müssen eben sicherstellen, dass sie möglichst effizient und möglichst passend zusammenkommen. Und auf der anderen Seite, auf der Nicht-Plattform-Seite, auf der Deal-Circle-Seite, da geht unsere Wertschöpfung schon noch deutlich tiefer. Das heißt, wenn wir mit Käufern im Austausch sind, die uns sagen, wonach sie genau suchen, dann gehen wir quasi für die Käufer auf die Suche. Das heißt, der Käufer muss uns nur einmal zurufen, ich suche nach einem Metallverarbeiter mit 30 Millionen Euro Umsatz aus der Region Ostwestfalen und 100 Kilometer Umkreis folgende Stadt mit den und den Merkmalen. Dann hinterlegen wir diese Suche bei uns in der Datenbank und machen zum einen im ersten Schritt einen Abgleich zu allen Verkaufsmandaten, die im Markt sind, die uns bekannt sind, ob da was dabei ist, was eben zu dieser Suche passt. Und on top, immer wenn es neue Unternehmensverkäufe gibt, die eben zu der Suche passen, gehen wir direkt auf den Käufer zu und stellen die Transaktionen vor. Das heißt, machen uns eben nicht davon abhängig, und der Käufer macht sich auch nicht davon abhängig, dass er in unseren Plattformen jeden Tag reinschaut und die richtigen Suchfilter setzt und dann selbst die Transaktionen findet, sondern wir versuchen dann eben die Transaktionen für den Käufer zu finden. Das heißt, der eine ist der aktive Weg, wo man über die Plattformen selbst sucht, und der andere ist der Weg, wo man wir als Deal Circle die Augen und Ohren offen halten.
Quasi als Rundum-Sorglos-Paket, das heißt, man sagt euch, danach suche ich und ihr geht proaktiv vor und recherchiert und macht und tut und liefert mir dann Idealfall auf dem Silbertablett Betriebe, die in Frage kommen.
Genau, ich würde immer beide Kanäle empfehlen, weil wir auf der Deal Circle-Seite im Zweifel mehr Transaktionen mit zugänglich machen können, als das, was in der Plattform für jedermann sichtbar ist. Weil es gibt schon einige Unternehmer, die eben nicht wollen, dass in einem offenen Marktplatz ihre Unternehmensnachfolge sichtbar ist, auch wenn es anonym ist. Dennoch ist das berechtigterweise für viele Unternehmer eine Hürde, da zu inserieren. Das heißt, wir haben immer wieder Transaktionen, das sind wahrscheinlich so 20-30% der Nachfolgen, die über uns mit vermarktet werden, wo wir eben nur eine Direktansprache vornehmen. Das heißt, wo die Transaktion in keiner Plattform sichtbar ist, sondern wir eben nur diesen Datenbankabgleich machen. Wir dem Verkäufer sagen, folgende 100 Kandidaten sind auf der Suche nach diesem Profil. Dürfen wir diese Kandidaten direkt kontaktieren? Dürfen wir diesen Kandidaten die Transaktionen vorstellen? Das heißt, aus Käuferperspektive sollte man beide Kanäle bespielen. Einerseits bei uns hinterlegen, wonach man genau sucht. Und auf der anderen Seite eben selbst noch die Plattformen immer im Auge behalten. Ja. Denn natürlich rutscht uns auch mal was durch. Und wenn wir vielleicht mal nur 30 Kandidaten direkt kontaktieren dürfen und wir das Gefühl haben, Mensch, es gibt 30 andere Kandidaten, die noch besser passen für die jeweilige Transaktion, dann ist es immer gut, wenn die Transaktion in der Plattform live sein sollte, dann darüber trotzdem dann eben sicherzustellen, dass man den Deal auch sieht.
Das heißt aber ja auch, ihr müsst auf der Deal Circle Seite ja ein sehr ausgeprägtes Wissen haben, was ist so in welcher Branche gerade los, welche Unternehmenskulturen, welche Strukturen, welche Preise sind realistisch. Also ihr müsst ja diesen ganzen M&A-Markt ja schon echt sehr krass im Auge haben, damit das funktioniert, oder?
Das stimmt. Und das haben wir, glaube ich, aber auch. Und genau eben über die Rolle, die wir da einnehmen. Hin und wieder fühlen wir uns ein bisschen wie die Spinne im Netz, im M&A-Markt, weil wir eben auf der einen Seite gut 500 Beratungshäuser haben, die jedes Jahr mit uns zusammenarbeiten, darüber eine Größenordnung von 3000 Transaktionen über uns vermarktet werden. Und auf der anderen Seite zigtausende Käufer mit uns zusammenarbeiten. Wie gesagt, Privatpersonen, Finanzinvestoren, strategische Käufer, die ganze Bandbreite. Und wir eben laufend mit denen allen im Austausch sind und darüber sowohl mitbekommen, woran hakt bei den Transaktionen, aber eben natürlich, wie du gesagt hast, auch bei denjenigen, die zum Abschluss gekommen sind. Für welche Bewertungen wurden die Unternehmen verkauft? In welchen Strukturen, aber dann eben on top sogar auch noch die Bankenseite mit im Blick haben, weil wir den Käufern auch dabei helfen, die Akquisitionsfinanzierung aufzustellen. Ja, wir haben ein eigenes kleines Team, das dabei hilft, die Bankdarlehen zu organisieren für den Unternehmenskauf. Und darüber kennen wir dann eben auch die Bankenseite ganz gut und wissen, was wie finanziert wird, zu welchen Konditionen, welche Banken gerade eher bullish sind und welche Banken extrem zurückhaltend sind.
Ja gut, das kann ich mir schon vorstellen. Je nach Transaktionsgröße gehst du ja nicht zu deiner, ich sag mal, Sparkasse oder Volksbank auf dem Land, sondern das müssen ja schon welche sehen, die auch selber für das ganze Thema Investment, Direktinvestment in Unternehmen auch überhaupt eine Expertise haben.
Genau, also in vielen Fällen ist der Weg zur Hausbank der erste und in den meisten Fällen auch der richtige. Aber nicht jede Hausbank ist dann ausreichend schnell und nicht jede Hausbank ist dann beim Thema Unternehmensnachfolge so qualifiziert und hat dann auch intern die Strukturen, um eine Akquisitionsfinanzierung gestalten zu können, sondern ticken dann eben noch sehr, sehr stark in der normalen Unternehmensfinanzierungswelt. Und wenn man da als Käufer an das Unternehmen oder an die Bank herantritt und sagt, wir kennen uns noch nicht, aber ich möchte ein Unternehmen erwerben, was hier in deiner Region liegt, was im Zweifel vielleicht gar nicht die Hausbank ist, sondern vielleicht das Unternehmen bei der Sparkasse und man fragt die Volksbank an. Das klappt nicht immer. Und gerade wenn dann eben noch Bürgschaftsbanken mit reingenommen werden sollen oder weitere Förderinstitute, dann kann es sich extrem ziehen. Und da helfen wir eben, verschiedene Banken mit reinzunehmen, wo wir wissen, dass die dann in dem Fall etwas schneller agieren oder eben auch die Finanzierung dann in einem größeren Umfang bereitstellen können.
Okay. So, das hast du eben schon gesagt, mit DUB, also mit der Deutschen Unternehmensbörse, seid ihr einer der größeren oder größten privatwirtschaftlichen Player für sowas. Ihr habt aber auch noch Ember. Wo unterscheiden sich die beiden Plattformen?
Also Ember sollte es eigentlich gar nicht geben, wenn ich ehrlich bin. Ember ist also ist auch ein Marktplatz für Unternehmensnachfolge, für Unternehmensverkäufe. Deutlich moderner, als es die DUB ist. Also Ember haben wir vor anderthalb Jahren ungefähr an den Markt gebracht. Dementsprechend so als Plattform-Produkt nenne ich es mal, einfach State of the Art, mit tollen Features, funktioniert alles sehr, sehr schnell und reibungslos. Und die DUB hängt da technisch schon sehr, sehr stark hinterher. Die gibt es seit gut 15 Jahren. Wurde ursprünglich vom Handelsblatt mit der Commerzbank und einem Hamburger Unternehmer gegründet und hat einen riesen Vorteil darin, also die DUB, dass sie einfach eine gigantische Reichweite im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Die Plattform als solche wird, glaube ich, von den meisten Marktteilnehmern eher geduldet als geliebt.
Ist das so?
Weil es technisch einfach wahnsinnig schwierig ist. Die Plattform langsam ist und nicht alles so rund läuft, wie man sich das wünschen würde. Was aber, nochmal, der Riesenmehrwert liegt aber eben nicht in den Funktionen der Plattform, sondern einfach in der Reichweite.
Ja.
Ich hatte vorhin gesagt, dass wir die DUB gekauft haben und vor gut 9 Monaten sind wir eben Eigentümer der DUB geworden. Der Verkaufsprozess dahinter lief aber schon deutlich länger und für uns war relativ schnell klar, dass wir selbst eine Plattform haben möchten, wir aber eben lange Zeit nicht wussten, ob der Kauf der DUB funktionieren würde. Und als zwischendurch die Gespräche mit dem Verkäufer mal etwas hakliger wurden, haben wir dann irgendwann gesagt, du Verkäufer, wir können dich nicht zwingen zu verkaufen, warum auch, aber wir möchten selbst eine Plattform haben. Haben wir dann eben angefangen, an Ember zu arbeiten und eine eigene Plattform aufzubauen und haben die dann eben in den Markt gebracht. Und dann hat der Kauf der DUB doch funktioniert, 9 Monate später. Und jetzt haben wir aktuell beide Plattformen, arbeiten aber im Moment intensiv daran, die beiden Plattformen zusammenzubringen. Das heißt, hoffentlich, toi toi toi, so in 3 Monaten, 4 Monaten wird es nur noch eine Plattform geben, die dann mit einem modernen, technisch neuen Produkt daherkommt. Die wird vermutlich DUB heißen und nicht mehr Ember. Also es wird irgendwie eine Mischung sein. Die Reichweite, die Nutzerbasis, die Projektanzahl von der DUB wird weiterhin erhalten bleiben. Der frische und technologisch moderne Anstrich von Ember wird vorhanden sein. Und so haben wir dann aber auch unsererseits eine technische Basis, mit der wir weiterarbeiten können, weil die DUB heute schon, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion einnimmt, dabei Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Ja. Aber gerade in den Fällen, wo kein M&A-Berater dazwischen geschaltet ist, viele Unternehmensverkäufer eben alleingelassen sind, eben mit diesem Verkaufsprozess. Und das thematisierst du ja oft hier auch in deinem Podcast. Es gibt so viele Unternehmer, die über viele Jahre, Jahrzehnte erfolgreich Unternehmen aufgebaut haben, aber eben der Zeitpunkt des Verkaufs, der kommt eben meistens nur ein einziges Mal im Leben. Und dabei kann man viel falsch machen und einen richtigen Käufer zu finden, ist das eine, aber das Unternehmen erstmal auf den Verkaufsprozess bereiten und übergabefähig zu machen, ist ein ganz wesentlicher anderer Schritt.
Ja, das ist krass, ja.
Und dabei wollen wir dann plattformseitig auch unterstützen. Das heißt, wo eben kein Berater dazwischen geschaltet ist, was eben vor allen Dingen bei sehr, sehr kleinen KMU-Transaktionen häufig der Fall ist, da wollen wir über die Plattform dann Hilfe zur Selbsthilfe bieten, über Videotutorials, über Checklisten, über Vertragswerke, die als Template mit hinterlegt sind, über eine automatisierte Unternehmensbewertung, alles mal so als Startpunkte, die es dann dem Verkäufer leichter machen sollen, auch übergabefähig zu werden.
Das ist spannend, dass du das anführst, weil da habe ich mich tatsächlich auch häufiger mal auf die DUB-Seite verirrt, weil ihr da zum Beispiel auch Tools habt zur Unternehmenswertermittlung. Also wenn ich jetzt nur für mich mal gucken will, was ist denn mein Betrieb wert und vielleicht nicht zwingend meinen Steuerberater involvieren will oder so, dann kann ich das ja, ihr habt ja die Multiples für die verschiedenen Branchen und so weiter da drauf. Das war ja bisher so schon auch eine ganz, also für mich eine spannende Wissensquelle, da immer mal reinzugucken, wie hat sich denn das entwickelt?
Absolut. Also ich glaube, die Multiples-Seite, das ist die mit am meisten frequentierte Seite von der DUB. Und auch die wird gerade nochmal deutlich ausgearbeitet und weiterentwickelt. In der Vergangenheit waren immer nur Multiples glaube ich, 2x im Jahr aktualisiert und dann auch nur für eine große Bandbreite der Unternehmensgrößen. Also es gab nur eine. Es gibt so eine Multiple Range, aber keine Unterscheidung je nach Größencluster. Mhm. Das ändern wir jetzt gerade. Also wir nehmen die Episode hier Ende März auf und jetzt Ende März werden auch die neuen Multiples live gehen mit verschiedenen Größenclustern. Das heißt, wir haben sowohl für Microcap-Transaktionen, also bei Unternehmen mit weniger als 5 Millionen Euro Umsatz, haben wir Multiples ausgewiesen, für Small-Cap-Transaktionen, also eben für etwas größere Unternehmen, und dann eben auch für Mid-Cap-Transaktionen, für Unternehmen ab 50 Millionen Euro Umsatz. Und die Multiples variieren stark zwischen diesen Größenordnungen. Und natürlich gibt es einen Risikoabschlag, umso kleiner die Unternehmen werden, weil die Inhaberabhängigkeiten in der Regel deutlich größer sind. Genau. Und das haben wir jetzt nochmal aufgebohrt und haben mit den Multiples-Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, eben diese drei Größencluster etabliert, haben die Branchen nochmal überarbeitet, nochmal ein bisschen mehr angepasst an die aktuellen Marktgegebenheiten und machen es jetzt auch vierteljährlich, dass wir die Multiples aktualisieren. Nicht mehr halbjährlich, also eine deutlich akkuratere, deutlich aktuellere Datenbasis, die wir da jetzt liefern wollen. In der Vergangenheit waren es auch nur EBIT-Multiples, jetzt haben wir EBIT, EBITDA und Umsatz-Multiples auch nochmal alles separat unterschieden. Im Übrigen alles komplett kostenlos über die Seite auffindbar. Und werden häufig darauf angesprochen, welche Multiples dann auch in den Subbranchen darunter dann aktuell im Markt gängig sind. Weil natürlich jeder irgendwo, sei es für das eigene Bauchgefühl, für den eigenen Verkaufsprozess, häufig aber auch aus steuerlichen Gründen herausgetrieben, eine Unternehmensbewertung benötigt.
Ich hole mal eben nochmal die Hörer ab, die da jetzt noch nicht so firm sind in diesem ganzen Unternehmensverkaufsthema. Also diese Multiples sind im Prinzip Faktoren, die man nachher verwendet, um einen Unternehmenswert zu ermitteln. Das heißt, du hast es gerade schon gesagt, häufig hat man da EBIT-Multiplikatoren genommen. Das heißt, man guckt sich an, was hat das Unternehmen in den letzten 3 Jahren erwirtschaftet, hat dann irgendwie einen Mittelwert und multipliziert den dann eben mit branchen- und größenabhängigen Multiples. Und da kommt eben eine Zahl raus, wie viel ist mein Unternehmen wert. Da gibt es sicherlich im Detail auch nochmal ein bisschen mehr, wo man gucken muss mit Risiken und Rückstellungen und keine Ahnung was. Also das alleine ist doch keine umfangreiche Due Diligence, aber zumindest mal ein Indiz dafür, okay, was ist mein Betrieb ungefähr wert? Und ich sag mal, wenn man ein bisschen auf Zack ist, kann man so eine grobe Hausnummer auch sicherlich für seinen Betrieb selber ermitteln. So bin ich daher bisher vorgegangen.
Absolut richtig. Und vielleicht zur Einordnung, woher stammen diese Multiplikatoren? Die stammen im Grunde aus erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen, jeweils in diesen Märkten. Das heißt, aktuell arbeiten wir mit 25 Multiples-Partnern zusammen. Das sind Beratungshäuser, das sind Beraternetzwerke, aber auch viele aus der Sparkassen- und Feuerbankenorganisationen. Und darüber werden uns quartalsweise hunderte erfolgreiche Transaktionen gemeldet, die dann eben diese Vergleichsmultiples dann berechenbar machen. Ja, das heißt, wenn irgendwo ein Unternehmen verkauft wurde aus einer Branche XY für einen Betrag von 4,8 Millionen Euro und das Unternehmen hatte gerade zum Verkaufszeitpunkt ein operatives Ergebnis von 1,2 Millionen Euro, dann würde daraus eben der Multiple von 4 ermittelt. Und das eben laufend an uns gemeldet von sehr vielen Beratungshäusern über sehr viele Branchen und eben Größenordnungen. Und darüber kann man dann mal wenigstens mit einem dicken Daumen so als Vergleichswert rangehen für vergleichbare Unternehmen aus der Branche in der jeweiligen Größenordnung werden gerade ungefähr diese Multiplikatoren aufs operative Ergebnis gezahlt.
Ja, und ich sag mal, es muss ja nicht mal nur im Verkaufsprozess sein, sondern auch wenn ich jetzt Familiennachfolge denke und vielleicht müssen Geschwister untereinander was ausgleichen oder so, auch da brauche ich ja, was ist das Familienunternehmen wert? Also das lässt sich ja nicht nur im Verkaufspreis, sondern auch in anderen Bereichen anwenden.
Absolut richtig, genau.
Ja. Wenn du das alles so schilderst, also erstmal krass, was ihr dann für eine Datenbasis habt. Wie groß ist euer Team, was dahinter steht? Das konnte ich jetzt noch gar nicht so richtig greifen. Ja.
Also in Summe sind wir über all das, was wir so machen, hinweg so gut 70.
Wow. Okay, das ist krass. Und natürlich fast alles Geistesleister, die dann halt irgendwo in den verschiedenen Themen Profis sind. Krass.
Ja, natürlich auch mit einer großen Bandbreite. Ne? Das heißt, wir haben ein relativ großes eigenes Entwicklerteam, das eben laufend an den Themen Datenbank und Matching-Algorithmus, aber dann eben auch Plattformweiterentwicklung, produktseitig, aber auch Prozessautomation, also natürlich auch das ganze große Feld, KI und mit all dem, was damit einhergeht, spielt für uns eine wahnsinnig große Rolle. Also genau dieses große Tech und Product und Business Automation Team ist für uns wirklich zentral. Dazu aber dann eben auch viele Kollegen aus dem Bereich M&A auf der Analystenebene, aber auch auf der Vertriebsebene und da kommt einiges zusammen.
Krass, finde ich beeindruckend. Das war mir so jetzt von außen nicht bekannt. Ich habe anfangs, bevor ich mich intensiv mit dir auseinandergesetzt habe, ich gesagt, okay, gut, es gibt da diese, ich sag mal, öffentliche von den IHKs und Handwerkskammern, gibt es NextChange, und dann gibt es DUB, können das Gleiche, habe ich so gedacht. Aber was du jetzt schilderst, ist ja doch nochmal irgendwie eine ganz andere Funktionalität, ein ganz anderer Mehrwert. Also hab ich heute schon wieder richtig was gelernt.
Sehr gut.
Wenn wir jetzt ein bisschen in die Helikopterperspektive gehen und du so, ich sag mal, als kompetenter Mensch von außen oder von oben auf das Nachfolgethema in Deutschland guckst, wie schätzt du das ein? Ist das gerade tatsächlich so ein Boom, so ein Riesenthema, wie man aus den Medien entnehmen kann? Merkt ihr das bei euch auch, was Traffic, was Anfragen, was Wachstum eurer Geschäftsmodelle angeht?
Ja, total. Und ich führe gerne immer Streitgespräche mit langjährigen Marktbegleitern, mit M&A-Beratern oder auch mit Investoren, wenn es eben genau um dieses Thema Nachfolgewelle geht. Und häufig wird dann gesagt, Mensch Kai, das Thema Nachfolgewelle, ich höre seit 20 Jahren, ich kann es nicht mehr hören, die Welle ist bis heute nicht da, wann kommt die denn endlich? Und wir sind jetzt exakt an dem Punkt, wo die Welle sich aufgebaut hat und wo sie eben dabei ist zu brechen. Die KfW veröffentlicht ja jedes Jahr diesen KMU-Nachfolgemonitor und jeder, der den schon mal gesehen hat, da gibt es diese eine ganz prominente Grafik drin und jedes Mal könnte ich lachen und weinen, wenn ich die sehe, wo eben die Alterskohorten der Unternehmensinhaber in Deutschland dargestellt wird. Wenn man sich das anschaut, sieht man, dass knapp 40% der Unternehmensinhaber in Deutschland mittlerweile über 60 sind und obendrauf kommen nochmal gut 20% der Unternehmensinhaber in Deutschland, die älter als Mitte 50 sind. Das heißt, knapp 60% der Unternehmensinhaber in Deutschland sind älter als Mitte 50, ergo müssen in den nächsten 10 bis 15 Jahren ihre Unternehmensnachfolge regeln. Das betrifft mehr als 2 Millionen Unternehmen in Deutschland. Und das ist nicht ein fester Status quo, der in der Vergangenheit immer genauso war. Also man könnte ja das Gefühl haben, ja Mensch, Unternehmensinhaber sind halt immer etwas älter und im Durchschnitt. Aber diese Grafik von der KfW zeigt das sehr, sehr gut, wie diese Alterskohorten sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und vor 20 Jahren waren das eben nicht 60% der Inhaber, die älter als Mitte 50 waren, sondern vor 20 Jahren waren es nur 20%. Das heißt, man sieht wirklich Jahr für Jahr, wie dieser Block, dieser Balken immer, immer größer wird, was keine Überraschung ist. Weil natürlich das, was auf der Arbeitnehmerseite passiert, dass die Boomer-Generation langsam in Rente geht, das passiert auf der Arbeitgeberseite natürlich ganz genauso. Und genauso wie in den letzten Monaten wurde ja häufig über das deutsche Rentensystem gesprochen und es wurde viel diskutiert über Haltelinien und über all das, was technisch damit zusammenhängt, aber eben sehr, sehr stark über die Arbeitnehmerseite und das, was das eben bedeutet für das deutsche Rentensystem, wenn im Laufe der nächsten 10 Jahre 10 Millionen Arbeitnehmer in Rente gehen. Und was aber nicht so breitflächig diskutiert wird, ist, was das Gleiche auch für die Arbeitgeberseite bedeutet. Das wird sicherlich ein bisschen zeitverzögert stattfinden, weil der Arbeitgeber im Zweifel ein bisschen länger aktiv bleibt, als das in vielen Fällen auf der Arbeitnehmerseite stattfindet. Dennoch ist der Effekt und der demografische Effekt dahinter exakt der gleiche. Ja. Und was das dann für die deutsche Wirtschaft bedeuten wird, wenn dann in den nächsten 10, 15 Jahren 2 Millionen Unternehmen ihre Altersnachfolge regeln müssen. Da bin ich gespannt. Und natürlich, in vielen Fällen kann die Nachfolge innerhalb der Familien geregelt werden. Das ist zum Glück immer noch der am häufigsten gesehene Kanal. Aber auch die Quote geht Jahr für Jahr immer weiter runter. Auch aus gut bekannten Gründen und viele Kinder haben eben nicht mehr zwangsläufig diesen Automatismus im Kopf, dann irgendwann in die Fußstapfen ihrer Eltern treten zu wollen und viele Eltern wollen es aber auch ihren Kindern nicht auflasten in der heutigen Welt, in der heutigen Wirtschaftswelt, aber auch im heutigen politischen Umfeld, dann selbst Unternehmer werden zu müssen. Ja. Und deswegen sinkt diese Quote. Und das ist natürlich ein riesiger Faktor, der uns jetzt alle in den nächsten Jahren massiv beschäftigen wird.
Ja, und es war ja jetzt auch erstmals in dem Nachfolgemonitor so, dass mehr Leute über Geschäftsaufgabe nachdenken als über Weitergabe. Das ist ja auch schon irgendwie bedenklich, wenn du sagst, also die Hälfte der Unternehmer, über die du gerade gesprochen hast, sieht schon gar keine Perspektive mehr für eine Weitergabe des Unternehmens, sondern sind eher schon dabei, okay, wie trete ich den Rückzug an, wie veräußere ich mein Unternehmen, wie auch immer.
Total. Ja, und Ich meine, nach jetzt 3 Jahren wirtschaftlicher Krise in Deutschland und politischem Stillstand, vermutlich noch deutlich länger, haben einfach viele Unternehmensinhaber auch einfach schlichtweg keinen Bock mehr und sagen, ja, bis Corona habe ich irgendwie überstanden und all das, was danach kam, aber jetzt irgendwie noch eine Krise und noch eine Krise, ist ja immer irgendwas. Ja. Irgendwann hat man keine Lust mehr.
Nee, kann ich auch verstehen. Wir haben das bei uns im Unternehmen, wir verbrennen halt auch Kraftstoffe, um unsere Betriebe, unsere Fahrzeuge am Laufen zu halten. Ja, ich kann jetzt sagen, mit Mitte 40, okay, das haben wir nach dem Ukraine-Krieg schon gehabt. Also nehmen wir jetzt das, was damals funktioniert hat, und übertragen es jetzt auf den Konflikt im Iran und dann kommen wir da schon irgendwie durch. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt 20 Jahre älter wäre, würde ich auch sagen, nee, komm jetzt, könnte mich mal, es soll sich wer anders darüber ärgern, ne? Und also kann ich nachvollziehen. Siehst du denn bei denjenigen, die jetzt Unternehmen in Nachfolgesituationen erwerben, gewisse Trends? Sind das zunehmend Family Offices? Sind das zunehmend irgendwelche strategischen Aufkäufer? Sind das zunehmend Finanzinvestoren? Gibt es da auch Trends, die man beobachten kann?
Ja, die gibt es. Und auch, wie ich finde, positive Trends. Und so wie das in der Vergangenheit häufig der Fall war, dass ambitionierte, junge oder mittelalte Menschen dann selbst irgendwas gründen wollten. Das wollen immer noch viele, aber bei vielen von denen hat mittlerweile der Gedanke Einzug gehalten, auch eben Nachfolgen antreten zu können. Und wir versuchen das über all unsere Kanäle und auch presseseitig und bei vielen Webinaren. Wir haben einen eigenen Podcast, Close the Deal, kommt wöchentlich raus. Darüber auch immer wieder anzusprechen, dass die Unternehmensnachfolge eine echte Alternative ist zur Gründung, wenn man eben unternehmerisch tätig werden will. Und was wir schon sehen, dass viele gut ausgebildete junge Menschen, die vielleicht aus der Beratung kommen, die von der Venture Capital Seite kommen, eben nicht, wie gesagt, das nächste Unicorn, das nächste Milliardenunternehmen gründen möchten, sondern eben das total spannend finden, die Nachfolge von einem etablierten mittelständischen Unternehmen antreten zu wollen. Und neben diesen in Anführungszeichen High Potentials gibt es aber zum Glück, und das sehen wir auf der DUB-Seite, jeden Monat hunderte Privatpersonen, die sich bei der DUB registrieren, die von diesen ganzen Begriffen M&A und Private Equity und was auch immer noch nie im Leben gehört haben, die einfach für sich entschieden haben, sie möchten gerne Unternehmensnachfolger antreten.
Cool.
Die landen dann bei der Nexchange, die landen bei der DUB, die landen bei DealCircle und gehen dann eben über uns auf die Suche. Nicht alle von denen sind auch wirklich nachfolgefähig. Auch dabei helfen wir. Nicht jeder weiß so genau, wonach er sucht und nicht jeder weiß ganz genau, was da auf ihn oder auf sie zukommt. Das Eigenkapital ist häufig nicht im ausreichenden Maße vorhanden. Auch dabei helfen wir. Aber erstmal, und das nehme ich schon als positiv wahr, dadurch, dass das Thema Unternehmensnachfolge zunehmend auf die öffentliche Agenda bekommt. Dadurch gibt es einfach auch viel mehr Menschen, die das für sich als spannende, nicht nur Karrierechance sehen, sondern als neuen Lebensentwurf sehen, unternehmerisch tätig zu werden.
Es hat ja auch viele, viele Vorteile, hatte ich ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Du hast halt viele Schmerzen, die ein Gründer hat, hast du halt bei einer funktionierenden Übernahme nicht. Ne? Du weißt schon, das Geschäftsmodell funktioniert, du hast schon Kunden und wenn der Betrieb eine gescheite Substanz hat, kannst du da ja super drauf aufbauen.
Total, aber man muss natürlich ins Risiko gehen, ne? Und erstmal Geld in die Hand nehmen für den Kauf, vielleicht einen Bankdarlehen aufnehmen, vermutlich mit einer privaten Bürgschaft oder die eigene Immobilie irgendwo als Sicherheit hinterlegen. Also du hast vollkommen recht, man kann sich ein Stück weit ins gemachte Nest setzen und zumindest auf der bestehenden Basis aufbauen. Aber hat natürlich auch auf der anderen Seite höhere Risiken, die man eingeht. Die hat man natürlich bei einer Gründung ganz genauso. Zumindest in vielen Fällen, weil man auch erstmal Kapital braucht für die Neugründung. Aber ich finde es super, dass es für immer mehr Menschen eine echte Option gibt.
Also sehe ich ähnlich, wobei ich da auch einen Respekt vor habe, weil wenn du jetzt in so eine Nachfolgesituation reingehst, also als Gründer kannst du ja klein anfangen und dann irgendwie gemütlich in dem Tempo und auch das finanziell irgendwie hochskalieren. Klar, du brauchst vielleicht irgendwann Wachstumskapital oder so, aber wenn wir jetzt über so Größenordnung reden, die du eben genannt hast, ein junger Mensch, der vielleicht auch gerade noch dabei ist, eine Familie zu gründen oder vielleicht auch schon irgendwie ein Eigenheim abbezahlen muss, der soll jetzt dann zusätzlich nochmal siebenstellig oder noch mehr für den Betrieb aufbringen. Das ist natürlich dann auch schon nur mit Verbindlichkeit nicht getan, sondern total. Das ist schon richtig was. Muss man, glaube ich, auch eine gewisse Coolness mitbringen, damit man diesen Weg zu Ende denkt. Ne?
Ja, total.
Eben klang so ein bisschen, ihr kriegt ja super viele Rückmeldungen darüber, mit welchen Faktoren etc. Betriebe veräußert werden. Was bekommt ihr sonst noch an Rückmeldung? Wo sind aus dieser E-Welt die größten Herausforderungen bei solchen Nachfolgen?
Also aktuell haben wir schon ein relativ schwieriges Marktumfeld. Und das hat sich in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 3 Jahren schon sehr, sehr stark verdüstert, wenn man das so sagen kann. Also im Wesentlichen ging es damit los, dass so Mitte 2022 durch die damals sehr hohe Inflation, das Zinsniveau stark angehoben wurde. Bis dahin haben wir im Grunde 10 Jahre lang ein Nullzinsumfeld gehabt und man konnte sich im Grunde mehr oder weniger kostenlos Geld leihen und damit Unternehmen kaufen. Führte dazu, viele Transaktionen stattgefunden haben, dass die Kaufpreise auch relativ hoch waren und die Verkäuferseite so mehr oder weniger die Qual der Wahl hatte, an wen sie jetzt meistbietend verkaufen. Weil die Käuferseite einfach, wie gesagt, mehr oder weniger kostenlos Kapital aufbringen konnte. Und das hat sich massiv geändert, 2022, 2023, genauso wie auch im Immobilienmarkt gesehen. Die Zinsen sind gestiegen. Es war eben nicht mehr kostenlos möglich, sich Geld zu leihen, um damit Unternehmen zu kaufen. Damit mussten, also rein mathematisch, die Kaufpreise deutlich zurückgehen, weil man einfach weniger Darlehen aufnehmen konnte, um Unternehmen zu erwerben. Und auf der Verkäuferseite hat es aber dazu geführt, dass erstmal gesagt wurde, ja Mensch, aber warum soll ich denn jetzt auf Geld verzichten? Mein Unternehmen hat doch vor einem halben Jahr noch, also das Unternehmen steht doch genauso noch da heute wie noch vor einem halben Jahr und warum soll das Unternehmen jetzt 30% weniger wert sein? Nur weil die Zinsen irgendwie andere sind. Nö, ich beharre auf dem Bewertungsniveau und warte eben drauf, bis ich den passenden Käufer finde. Und deswegen wurden 2023, 2024 dann die M&A-Märkte stark ausgebremst. Im Laufe von 2025 bis heute kam es dann aber im Grunde noch als verschärfender Effekt obendrauf, dass natürlich jetzt mit 3 Jahren Rezession in Deutschland viele Unternehmen sich wirtschaftlich auch einfach nicht so stark mehr entwickelt haben. Das heißt, jetzt haben wir im Grunde so eine negative Melange aus einerseits immer noch hohen Zinsen, die sind wieder gesunken im Laufe der Zeit, aber dennoch immer noch ein relativ hohes Zinsniveau. Gleichzeitig Unternehmen, die jetzt 2-3 Jahre lang kein Wachstum oder wenig Wachstum gezeigt haben, aber durch eine immer noch relativ hohe Inflation und auch durch die Lohnkostensteigerungen, die laufend anfallen, vielleicht eine geringere Profitabilität haben als noch vor 3-4 Jahren. Und auf der Käuferseite aktuell eine massive Risikoaversion haben, eine große Zurückhaltung haben, vielleicht einen schlechten Deal zu machen, in Anführungszeichen. Also ein Unternehmen dann doch zu teuer zu kaufen, wo man nicht genau weiß, wann das Unternehmen aus der Krise herauskommt. Und deswegen ist die Käuferseite total zurückhaltend im Moment und scheut sich, großartig Risiken einzugehen. Und was dann im Grunde passiert, ist, dass Unternehmenstransaktionen, Unternehmensverkäufe sich teilweise wie Kaugummi ziehen. Die Unternehmen zwar grundsätzlich attraktiv sind, aber wenn man nicht bei der Bewertung so richtig beieinander ist, dann schaut man sich immer laufend die aktuellen Zahlen vom Unternehmen an, die jetzt aber auch nicht so richtig abheben. Und Käufer und Verkäufer tanzen sehr, sehr lange um den heißen Brei, bis irgendwann einer von den beiden den Stecker zieht und dann eben doch nicht mehr an der Transaktion arbeiten möchte. Das sehen wir aktuell massiv, dass die Abschlussquoten sehr, sehr stark gesunken sind und eben viele Unternehmen, die vor 3 Jahren, vor 4 Jahren noch innerhalb von wenigen Monaten verkauft worden wären, dass die heute teilweise 18 oder 24 Monate im Markt sind und dann aber irgendwann der Verkaufsprozess abgebrochen wird, weil man eben keinen Käufer findet, der die Bewertung zahlen kann, die der Verkäufer sich vorstellt. Zusätzlich on top, das ist auch noch ein bisschen erschwerend, sind die Banken aktuell sehr, sehr zurückhaltend bei der Fremdkapitalfinanzierung. Die Zinsen sind zwar gesunken, aber die Banken sind weiterhin sehr, sehr restriktiv bei der Kreditvergabe, möchten weiterhin sehr hohe Sicherheiten haben, haben extrem lange interne Prozesse und das erschwert natürlich den Markt für Unternehmensnachfolgen aktuell massiv.
Krass. Ist ja auch dann für die Berater, die involviert sind, dann natürlich auch schwierig, ne? Wenn du natürlich so lange an so einem Deal arbeitest und der kommt nicht zum Abschluss. Zum einen will man ja Erfolgserlebnisse und ich sag mal, je nach Vergütungsmodell ja dann auch eine Herausforderung für die Berater, die da involviert sind.
Total, total. Und deswegen, also in dem Markt, gerade auf der Beraterseite, ich finde wenige Berater, die aktuell über zu wenig Arbeit klagen, ganz im Gegenteil. Also, weil es gibt ja Tausende Unternehmen, die verkaufen möchten, die versuchen, einen passenden Käufer zu finden. Insofern für die Berater auch wahnsinnig viel Arbeit und die Berater arbeiten teilweise an so vielen Transaktionen parallel wie nie zuvor. Die kommen einfach nicht zum Abschluss und leider verdienen die Berater in den meisten Fällen eben auch nur dann Geld oder im Wesentlichen dann Geld, wenn sie eben eine Erfolgsvergütung für einen erfolgreichen Abschluss erzielen können. Und ja, so ist es im Moment im Markt eine hohe Betriebsamkeit, viel Arbeit, aber nur ganz wenige sind im Moment so wirklich glücklich.
Wenn jetzt jemand sagt, er hat keine Kinder, keinen geeigneten Nachfolger im Unternehmen, was würdest du so jemanden aus eurer Sichtweise raten? Wie geht man an das Thema Unternehmensverkauf ran?
Also idealerweise möglichst frühzeitig und eben nicht erst dann, wenn man Mitte, Ende 60 ist und bereits vielleicht die ersten kleineren oder größeren gesundheitlichen Probleme hat und dann schnell in eine unangenehme Situation hineinkommt, dass man schnell verkaufen muss. Und dann in so eine Notverkaufssituation hineinkommt. Also das ist nie der richtige Weg. Also idealerweise mit Anfang, Mitte 50 schon mal anfangen, sich Gedanken zu machen. Wann möchte man verkaufen? Wie kann ein Unternehmen von einem selbst bis dahin unabhängig gemacht werden? Also wo hat man große Inhaberabhängigkeiten im Unternehmen? Ist das Wissen des Inhabers vernünftig dokumentiert? Hat man eventuell im Unternehmen bereits einen Nachfolger, der auch die Rolle des Geschäftsführers dann einnehmen kann? Gibt es Kundenabhängigkeiten? Gibt es Lieferantenabhängigkeiten? Also das schon mal frühzeitig sich zu überlegen und auch dann zu überlegen, wann könnte ein Zeitpunkt sein? Mit Ende 50, Anfang 60, Mitte 60, wann auch immer. Aber dass man im Grunde das Unternehmen frühzeitig anfängt, von sich selbst unabhängig zu machen, um dann im Grunde jederzeit verkaufen zu können, an den Markt gehen zu können, wenn man eben das Gefühl hat, der richtige Zeitpunkt ist gekommen. Das kann viele, viele Jahre später erst sein. Aber dass man dann eben darauf vorbereitet ist. Und natürlich sich auch überlegt, wer könnten dafür die passenden Erwerber sein? Also wer könnte überhaupt Interesse haben, mein Unternehmen kaufen? Und dann auch, warum könnte derjenige oder diejenige Interesse haben, das Unternehmen zu kaufen? Und wie muss ich mein eigenes Unternehmen eventuell noch vorbereiten, darauf hinarbeiten, für diese jeweilige Käufergruppe dann auch wirklich attraktiv zu sein? Und das sind Hausaufgaben, die kann man relativ früh schon machen. Gucken, dass man seine monatlichen Finanzzahlen einigermaßen transparent hat, dass die Vertragsdokumente alle sauber sind, dass man die Jahresabschlüsse sauber hat, dass die Steuererklärungen immer akkurat sind und so weiter. Also viele, viele Hausaufgaben, die man einfach laufend machen kann, machen sollte, um dann, wie gesagt, wenn man irgendwann emotional oder durch externe Einflüsse an den Punkt gelangt ist, verkaufen zu wollen oder zu müssen, dann eben auch gut darauf vorbereitet zu sein. Und das eben idealerweise nicht alleine, sondern eben mit einem Berater, der einen durch den Prozess mit durch begleitet. Das ist nicht ganz leicht, dafür für einen selbst den passenden Berater zu finden. Wir haben auf der DUB-Seite so eine Beraterbörse. Da kann man sich mal ein bisschen informieren, welche Berater gibt es in den jeweiligen Postleitzahlen. Wer ist da unterwegs? Wer macht da einen vernünftigen Eindruck? Ich würde immer empfehlen, mit 3, 4, 5 Beratern mal ein Kennenlerngespräch zu haben und denen mal auf den Zahn zu fühlen, wie würden die vorgehen bei dem jeweiligen Unternehmensverkauf in der ganz konkreten Situation. Das kostet kein Geld, aber man bekommt ein Gefühl dafür, welcher Berater vielleicht auch auf der menschlichen Ebene gut zu einem passt. Gut, aber das sind eben Hausaufgaben, die kann man frühzeitig machen.
Ja, und das Ganze ja auch noch unter dem Aspekt, dass man neben den Hausaufgaben sich ja emotional mit dem Gedanken anfreundet, gerade wenn es jetzt Unternehmen mit längerer Tradition sind oder man hat selber gegründet, wie schaffe ich das selber als Unternehmer emotional loszulassen, mein Lebenswerk oder die Familienunternehmensgeschichte? Und ja gut, das Ganze macht man ja auch gerne etwas geräuschlos, damit nicht sofort die Wettbewerber oder die Mitarbeiter falsche Informationen bekommen oder sie falsch interpretieren oder solches. Also ist ja schon durchaus ein spannender Themenbereich.
Absolut, absolut.
Ja, danke schon mal da für diese Einblicke. Ich möchte gerne noch mal ein Thema anschneiden, was mich persönlich interessiert. In der Vorbereitung für dieses Gespräch bin ich drüber gestolpert, dass du ja auch sehr aktiv bist, was so eure ganzen Aktivitäten bei Social Media, dein Podcast, den verlinken wir auch in den Shownotes, hattest du gerade angesprochen, der erscheint wöchentlich. Du hast bei LinkedIn über 30.000 Follower. Wie schafft man das und wie viel Zeit investierst du als Unternehmen in diesen Auftritt?
Das ist im Laufe der Jahre gewachsen und in der Tat, LinkedIn ist für uns mittlerweile so einer der wesentlichsten Kommunikationskanäle. Und ich glaube, wir hatten das Glück, dass wir relativ früh angefangen haben, intensiv LinkedIn als Plattform zu bespielen. Also früh heißt in dem Fall, ich glaube so Anfang 2020 haben wir angefangen, LinkedIn für uns intensiv zu nutzen. Das war eine Zeit, als die Plattform noch deutlich weniger intensiv bespielt wurde von vielen Beratern oder Investoren im Vergleich zu heute. Damals gehört das eher so zum guten Ton, eher im Hintergrund zu agieren. Ich kann mich an ganz viele Berater oder auch Investoren erinnern, die nicht mal eine Website hatten, sondern das alles nur
auf persönliche Empfehlungen machen wollten. Ne?
Persönliche eben, genau, und so in Kaminzimmergesprächen und so weiter, Hintergrundgesprächen und damit nicht so laut an die Öffentlichkeit gehen wollten. Und für uns war das aber dann relativ früh nach unserer Gründung einfach immer notwendig, öffentlich sichtbar zu sein und auch eine eigene Marke aufzubauen. Weil also mein Mitgründer und ich, wir kommen zwar beide aus dem M&A- und PE-Markt, aber DealCircle war da ein junges Unternehmen, niemand kannte uns. Im Recruiting war es nicht so wahnsinnig leicht, Leute zu begeistern, einen hohen Anspruch an sich und an ihren Arbeitgeber haben, dann zu uns zu kommen. Und genau so haben wir dann eben damals mehr recht als schlecht oder mehr schlecht als recht sowieso herum, angefangen, LinkedIn für uns zu nutzen und haben das dann aber dann irgendwann relativ strategisch aufgebaut und sogar eine Zeit lang mit einer Agentur gemeinsam das gemacht, aber das ging dann eher so in die Richtung Hilfe zur Selbsthilfe und uns wurde eben erklärt, wie muss man so eine Plattform aktiv bespielen, um darüber eine Reichweite und auch ein gewisses Profil aufzubauen. Und das haben wir dann 2021 gemacht und dann aber im Laufe der Jahre auch unser Marketing-Team dementsprechend weiter aufgebaut. Du hast es gerade richtig gesagt, also LinkedIn ist für uns ein wesentlicher Kanal, aber wir haben auch monatliche Webinare zum Thema M&A und Unternehmensnachfolge, Newsletter, haben unseren Podcast, haben White Paper, die wir veröffentlichen. Also versuchen wirklich auf der Content-Seite auch viel Wissen in den Markt zu bringen. Genau, das hat also für uns schon dazu geführt, dass unsere Marke deutlich sichtbarer geworden ist in dem M&A-Markt. Es ist immer schwer zu sagen, wie viel Geschäft mehr oder weniger wir jetzt über LinkedIn machen. Das ist immer extrem schwer messbar. Und es gibt ganz viele im Markt, die würden das selbst nicht so machen und würden nicht so öffentlich sichtbar werden über einen Kanal wie LinkedIn. Und nicht jeder muss das gut finden, aber wir fühlen uns oder ich fühle mich damit ganz wohl. Das ist immer authentisch und hilft, glaube ich, vielen Marktteilnehmern, weil wir eben einen ganz guten Überblick haben über den Markt und dann über Trends schreiben oder über aktuelle Themen schreiben können. Das hilft, glaube ich, vielen Marktteilnehmern. Und insofern machen wir das ganz gerne.
Ja, also glaube ich, das war, glaube ich, jetzt auch zusätzlich nochmal für unsere Hörer was drin, das Thema, ich muss Content produzieren und mir Gedanken machen, welche Kanäle sind die richtigen, wo erreiche ich meine Leute, und das ist natürlich heute mit den digitalen Möglichkeiten, die man da hat, auch mit Webinaren natürlich eine super, also mache ich ja hier in der Nachfolgeschmiede auch, sicherlich auf einem niedrigeren Niveau als ihr, aber ich glaube, das gehört einfach heute dazu, wenn du als sowohl als Geschäftspartner wie auch als Arbeitgeber irgendwo sichtbar sein willst, musst du einfach da Energie reinstecken. Das ist
vollkommen.
Glaube ich nämlich auch manchmal in manchen Nachfolgesituationen auch so ein Thema nach dem Motto, ja, ich finde ja keine Mitarbeiter, ja, dich kennt aber auch keiner. Ne?
Genau.
Das ist so. Ja, danke für den Einblick.
Sehr gerne.
Zum Schluss, ich denke, man konnte jetzt schon ganz gut mitnehmen, ihr habt ganz schön Gas gegeben die letzten Jahre. Wie schaffst du es da als Unternehmer, dass du ein bisschen Ausgleich bekommst zu deinem Hasseln im Unternehmen?
Ich werde familiär dazu gezwungen, den Ausgleich haben zu müssen. Nee, ich habe, wir haben drei kleine Kinder im Alter zwischen 9 und 4 und da haben zum Glück meine Frau und ich eine ziemliche ähnliche Perspektive aufs Leben. Und ich arbeite sicherlich nicht wenig, aber ich möchte auch nicht so ein Papa sein oder ein Unternehmer sein, der eben seine Kinder nur mal am Sonntagnachmittag sieht, sondern da gibt es ganz klare Grenzen unter der Woche, wie lange ich arbeite und dass am Wochenende gar nicht gearbeitet wird. Und wenn bei den Kindern irgendwelche Veranstaltungen von der Schule oder vom Sportverein anstehen, dann bin ich dafür auch immer da. Das heißt, da gibt es schon eine klare Priorität im Leben. Und aber das führt natürlich auf der anderen Seite dann eben dazu, dass ich dann meinen Arbeitsalltag relativ ja produktiv gestalten muss. Und der ist dann ziemlich eng durchgetaktet und versuche mir sehr, sehr genau Gedanken darüber zu machen, welche Themen bearbeite ich überhaupt, worum kümmere ich mich, was wird delegiert, was wird einfach abgesagt, was macht man, was macht man nicht. Und versuche da ja mit einem engen Time-Management durch meinen Arbeitsalltag so durchzugehen. Und es klappt mal mehr, mal weniger gut. Aber zumindest schafft es ein gewisses Bewusstsein dafür, wie man seine eigenen Ressourcen eben allokiert und seine Zeit einsetzt. Dazu mache ich recht viel Sport, also fünf oder sechs Mal die Woche Sport. Und stehe dafür meistens immer in der Früh, sehr, sehr früh auf. Also was heißt sehr, sehr früh? Also um fünf klingelt immer der Wecker und dann habe ich meine Zeit, Sport zu machen und so ein bisschen mich für den Tag vorzubereiten. Und so dass dann, wenn um sieben der Rest der Familie aufsteht, ich dann schon ein paar Dinge geschafft habe, die mir wichtig sind und so dann eben auch meinen Ausgleich habe.
Ja, also auch Mitglied im 5 AM Club.
So schaut's aus, genau.
Ja, und
aber abends auch sehr früh im Bett dadurch.
Ja, also das ist immer, ich werde auch mal gefragt, ja, wie machst du das? Ja, ich hänge aber auch abends nicht bis in die Puppen von Netflix oder so. Ich lasse halt andere Sachen weg und
ja, ist ja in der Tat eine bewusste Entscheidung, die man irgendwann trifft, dass man sagt, komm, also bei mir abends um 10 liege ich in meinem Bett und das ist dann in der Tat genau die, also noch eine Folge Netflix oder zwei Folgen Netflix am Abend, die man dann eben eintauscht gegen einen produktiven Morgen.
Ja.
Und das ist eben auch eine bewusste Entscheidung, die man dann für sich treffen muss, was einem wichtig ist.
Ja, und aber ich kann das, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich für mich kann sagen, das ist für mich der Weg, der mich auch glücklich und zufrieden macht, weil ich irgendwie dann schon irgendwie gut in den Tag starte und ja, und auch ähnlich wie du, auch Kinder hier. Und man will ja auch, das ist vielleicht auch so ein Vorteil am Unternehmer sein, wenn so Veranstaltungen in der Schule oder im Sportverein sind, dann kann man seinen Kalender ja auch vielleicht drumherum gestalten, dass man absolut da mal präsent ist.
Und total.
Das ist ja auch ein ganz großes Privileg, was wir als Unternehmer haben. Also wenn wir jetzt
total
Fernfahrer wären, wäre es ein bisschen schwieriger, ne?
Nee, genau. In der Tat, das ist ein großer Luxus, den man hat und eine Freiheit. Und es muss einem auch bewusst sein, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ja, muss man zu schätzen wissen. Auf der anderen Seite natürlich ist man Unternehmer im Kopf, Tag und Nacht. Und natürlich auch, wenn man am Wochenende dann am Fußballplatz von den Kindern steht und unter der Woche irgendwas Doofes im Geschäft passiert ist, natürlich schleppt sich dann auch sowas durchs Wochenende. Und man hat vielleicht dann die ein oder andere schlaflose Nacht mehr, als wenn man nur in Anführungszeichen Angestellter ist. Insofern ist es immer viel Licht und Schatten, aber trotzdem ein Lebensstil oder ein Lebenswandel, der für mich sehr, sehr gut passt.
Mich gleich die Fragen, was man genießt am Selbstständigsein und was ein bisschen nervt, eigentlich schon mit beantwortet.
Ja, also natürlich hat man einfach was man genießen kann, glaube ich, ist durch das, dass man einfach sehr, sehr viel gestalten kann. Und wenn man dann sieht, dass die eigenen Ideen irgendwie am Markt angenommen werden und für die Kunden und für den Markt einen Mehrwert bieten und das eigene Unternehmen dementsprechend sich positiv entwickelt, das ist natürlich eine Genugtuung. Die hat man so vielleicht nicht, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist. Und auch dann hat man idealerweise natürlich, wenn einem der Job Spaß macht, eine hohe Loyalität und Verbundenheit zum Unternehmen. Dennoch glaube ich, ist es als Unternehmer nochmal ein anderes Gefühl, wenn man dann sieht, dass das, was man macht, in welcher Form auch immer erfolgreich ist.
Ja.
Aber auf der anderen Seite auch, wie gerade gesagt, so viele Kleinigkeiten, die ich sehe, die alle mal mehr, mal weniger gravierend sind, aber irgendwas ist immer und irgendwo brennt immer ein Feuer und als Unternehmer hat man dann vielleicht ein noch höheres Verantwortungsbewusstsein, sich um jeden Kleinscheiß dann auch kümmern zu wollen oder kümmern zu müssen. Und insofern der alte dumme Spruch, selbstständig, also selbst und ständig, das ist dann nun mal so und das Unternehmerleben hat viele Freiheiten, aber beschäftigt einen eben auch Tag und Nacht.
Ja, nee, also das kann ich alles so unterschreiben. Abschließend, ich bin ja Freund davon, dass man auch so seine Scheuklappen mal öffnet und mit offenen Augen auch mal guckt, was gibt die Welt an Wissen her. Welches Buch oder welchen Content kannst du denn empfehlen? Was hat dich auf deinem Weg besonders inspiriert oder weitergebracht?
Also, was mich sehr, sehr, aber das ist jetzt eigentlich kein Hot Take und vermutlich haben das viele, viele andere Gäste von dir auch schon so angesprochen. Aber was mich als Buch sehr, sehr stark beeinflusst hat, waren die Seven Habits of Highly Efficient People von Stephen Covey.
Ja.
Das ist ja so ein Management-Klassiker seit mittlerweile 40 Jahren wahrscheinlich. Und am Anfang dachte ich, und auf Deutsch heißt er ja irgendwie die sieben Wege zur Produktivität übersetzt, finde ich gar nicht mal so passend, den deutschen Titel. Und habe es aber am Anfang gelesen, weil ich dachte, ja komm, Produktivität ist immer gut und dachte da, die größten Tipps zu bekommen, wie ich meinen Arbeitsalltag managen kann. Und das Buch geht ja viel, viel mehr darüber hinaus und zwingt einen beim Lesen dazu, sich viele Gedanken über die Prioritäten in seinem eigenen Leben zu machen. Das war für mich wahnsinnig wertvoll. Ich habe das, glaube ich, erstmalig gelesen. Da war ich Anfang 30 und war noch so damals noch Angestellter im Private Equity. Und total fokussiert und irgendwie mit einer 70-80-Stunden-Woche und dann beim Lesen, dann bin ich häufig dann Gedanken gemacht über familiäre Themen, über Themen aus dem Freundeskreis und so weiter. Also nochmal ein ganz anderes Bewusstsein geschafft, dass es eben abseits von dieser beruflichen Produktivität einfach ganz viele Facetten vom Leben gibt, die wahnsinnig wichtig sind. Und dabei hat das Buch dann sehr, sehr geholfen.
Ich habe es auch hier hinter mir irgendwo im Schrank stehen. Ich habe es auch gelesen. Und klar, das eine oder andere hast du vorher auch schon mal gehört. Aber allein sich das mal so bewusst zu machen, Beispiel mit dem Circle of Influence oder Circle of Concern. So,
genau.
Was ist das in meinem Leben? Was kann ich selber beantworten? Wirklich nachvollziehen. Ja, lieber Kai, vielen Dank für den schnellen, aber dennoch sehr aufschlussreichen Ritt durch Deal Circle, euer Geschäftsmodell und das, was bei euch alles so aufläuft zum Thema Unternehmensnachfolge. Ich danke dir gerade in Anbetracht des vollen Kalenders für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Und ich danke dir.
Wir verlinken deine Infos unten in den Shownotes, damit die Leute, die sich da näher auseinandersetzen wollen, auch bei dir und euch landen.
Freut mich sehr. Danke dir.
Gerne. Ja, soweit mein Gespräch mit Kai Hesselmann von Deal Circle. Ich fand den Austausch mit ihm mega spannend, weil ich auch das Geschäftsmodell von Deal Circle vorher so nicht im Detail kannte. Außerdem habe ich Kai als energiegeladenen, fokussierten und sympathischen Unternehmer kennenlernen dürfen. Und falls du mit ihm in Kontakt treten möchtest, verlinke ich dir seine Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes. Ja, wenn du jetzt in deiner individuellen Nachfolgesituation Unterstützung brauchst, um dein Unternehmen auf die Nachfolge vorzubereiten, oder wenn du potenzieller Nachfolger bist und gerne möglichst entspannt in den Chefsessel starten möchtest, dann darfst du auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Du kannst einfach auf den Link in den Shownotes klicken und kommst dann auf das Formular, mit dem du bei mir ein kostenloses Erstgespräch buchen kannst. Und jetzt wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche. Gut.